Ja, auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass wir nun gemeinsam auf Gottes Wort hören dürfen. Und ich würde auch gerne nochmals kurz mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes danken wir dir, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben, dein Wort zu lesen, es zu forschen, darauf zu hören, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst durch deinen guten Heiligen Geist, Herr, dass wir einfach eintauchen dürfen in diese Tiefen, dass wir staunen dürfen, dass wir doch alle wachsen dürfen, weiterkommen dürfen, Herr, und auch gestärkt werden für unseren Alltag, Herr, in all unseren Dingen, wo wir drinstecken, Herr. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen und alles soll zu deiner Ehre sein, wie das Samuel auch schon so wunderbar gesagt hat, Herr. Amen. Ja, gegen den Abend im Herbst an einem schönen Tag, der zu Ende geht, da werden die Schatten bekanntlich länger. Das hat mit dem Sonnenstand zu tun und auch generell im Herbst sagen wir das so, die Schatten werden länger. Es geht demnach um die Lichteinstrahlung, die das ausmacht. Wir können sagen, es geht eigentlich um den Winkel, wie wir etwas beleuchten. Und genau das wollen wir heute Morgen gemeinsam tun. Eine Textpassage beleuchten. Nämlich die Begebenheit von der Auferweckung des Lazarus. Und dazu lautet das Thema der lange Schatten der Totengebeine. Zuerst machen wir gemeinsam mal eine Einführung und tasten uns dann so langsam zu dieser Begebenheit heran in Johannes 11. Und auch wollen wir betrachten in dieser Einführung, was vor dieser Begebenheit liegt und versuchen sie einfach mal einzuordnen. Und deshalb nennen wir den ersten Punkt, das Davorliegende. Das Davorliegende. Wir wollen uns diesen Text Johannes 11 anschauen und diese Begebenheit versuchen, im prophetischen Blick dann auch einmal zu betrachten. Und wir werden staunen, wie lange diese Schatten von der tatsächlichen Begebenheit damals hin zur endgültigen Erfüllung in der Zukunft werden. Und wichtig dafür ist, wir haben ja oftmals darüber gesprochen, auch in den vergangenen Monaten, zu bedenken, auf welchem Boden der Auslegung wir jeweils in welchen Büchern und Abschnitten wir uns befinden. Entschuldigen Sie, wenn ich mich diesbezüglich wiederhole, aber aus meiner Sicht ist das sehr wichtig, elementar. Eben das zu betonen, dass wir uns in den Evangelien zunächst auf dem Boden Israels befinden. Auch war beispielsweise der Heilige Geist ja in der Zeit der Evangelien noch nicht bleibend in den Gläubigen. Die Evangelien eigentlich heilsgeschichtlich gesehen noch Altes Testament. David, er betete ja immer wieder, nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Das betet Paulus nie und auch wir als Leib Christi, wir wissen durch Paulus, Christus in euch. Und Epheser 4, Vers 30 sagt, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist für den Tag der Erlösung. Noch als Ergänzung, wir nannten den jüdischen Boden und ich finde das sehr interessant, dass wir jetzt einfach mal gemeinsam gewisse Dinge mal so sagen können. Folgende sieben Wunder des Herrn Jesus, die eben davor liegen, können wir, wenn wir so wollen, einfach mal stichwortartig so überschreiben, eben in puncto Israel. Die Hochzeit zu Kana, Johannes 2, da mangelte es an Wein. Es fehlte Israel an der Freude für das Königreich, das Gott mit Christus in Israel aufrichten will. Jesus sagt ja zu seinen Jüngern, dass er nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken will oder werde, bis er wiederkommt, also dann zum messianischen Königreich. Und wir können auch sagen, dem Weinstock Israel ist die Flüssigkeit der Trauben abhanden gekommen. Jesus ist der Weinstock und ohne Jesus bleibt der Wein aus. Stattdessen hat man ihn ans Kreuz geschlagen. Ein Königreich ohne König ist kein Königreich. Israel fehlte die Freude. Auch wissen wir, ohne Christus, da fehlt die wahre Freude. Dann die Heilung eines königlichen Beamten in Johannes 4. Das zeigt, Israel war nicht ganz gesund. Da gibt es Kranke innerhalb dieser Königreichsorganisation. Israel nicht ganz gesund. Und das wollte ja Jesus durch alle diese Wunder, die er wirkte, wo Menschen gesund geworden sind, wollte er das aufzeigen. Nur er kann das Volk Israel gesund machen. Nur er kann heilen, geistlich wie natürlich auch leiblich. Ebenso der Mann am Teich Bethesda in Johannes 5, der doch 38 Jahre lang krank gewesen ist und der es einfach nicht rechtzeitig geschafft hat, in dieses heilende Wasser hineinzukommen. Wir können sagen, Israel fehlte die Kraft, der Feigenbaum war verdorrt, er hatte nicht mehr diese Kraft zu sprießen. Die Speisung der 5000, Johannes 6, Israel vermisste die wahre Speise. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und als die Jünger mit Jesus über den See Genezareth fuhren, da wurde die Angst Israels deutlich und der Unverstand. Die Heilung eines geistlichen oder eines Blindgeborenen, Johannes 9, zeigt die geistliche Blindheit Israels. Israel war ja blind für jede geistliche Wahrheit. Wie sagten das beispielsweise Jesaja und Jesus im Propheten Jesaja und Jesus dann später im Matthäusevangelium, sie haben Augen und sehen doch nicht. Und dann eben noch die Auferweckung des Lazarus. Diese zeigt den tiefstmöglichen Stand Israels überhaupt. Israel war tot. Und Jesus machte darauf aufmerksam, dass nur er das Wasser geben kann, dass man nicht mehr durstig wird. Nur er kann Leben im Überfluss geben und das kommt in dieser Begebenheit der Auferweckung des Lazarus deutlich heraus. Und nun, unter diesen Aspekten und mit den prophetischen Dimensionen über die ganze Bibel hinweg, versuchen wir diesen Abschnitt eben gemeinsam zu beleuchten und es ist wunderbar zu sehen, wie eben solche Ereignisse einen langen Schatten vorauswerfen. Nochmals, der Schatten vom tatsächlichen Ereignis damals, wir sagen einfach mal im Kleinen, bis hin zur Erfüllung im Großen in der Zukunft. Dort, wo ja der Schatten aufhört und die Sonne scheint. Nun aber der Reihe nach. Wir kommen nun zum zweiten Punkt und wir beschäftigen uns nun einfach mal mit der Begebenheit als solches und nennen den Punkt zweitens das Naheliegende. Das Naheliegende. Zunächst wollen wir also in diesem Punkt einfach nochmals die Begebenheit Schritt für Schritt, oft in eigenen Worten durchgehen und gewisse Sequenzen in unseren Alltag mitnehmen. Denn in der eigentlichen Begebenheit, wir haben es gesagt, da beginnt der Schatten. Johannes 11, ab Vers 1. In Bethanien, da war also ein kranker und schwacher Mann. Eben Lazarus, in dem Dorf von Maria und Martha. Und Lazarus, er war ihr Bruder. Und diese Maria, die kennen wir. Es ist sie, die Jesus die Füße salbte und dann auch mit ihren Haaren getrocknet hatte. Und diese beiden Schwestern, sie kamen zu Jesus und haben gesagt, Herr, denjenigen, den du liebst, der ist krank. Und das ist schon mal sehr interessant. In Vers 3 finden wir das, dieses denjenigen, den du liebst. Hier steht das Wort Philein im Griechischen und das bedeutet Freund sein, einen freundschaftlichen Umgang haben und demnach war Lazarus ein Freund des Herrn Jesus. Und später dann in Vers 11 nennt er ihn auch buchstäblich Freund. Und daraufhin sagt Jesus, dass diese Krankheit nicht zum Tode sei, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes verherrlicht werde. Und dann kam Jesus nicht sofort nach Bethanien, er blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Und dies machte er ganz bewusst unter Leitung des Heiligen Geistes, denn es musste geschehen, dass er nicht einen Kranken gesund macht, sondern einen Toten auferweckt. Kranke hat Jesus ja schon so einige gesund gemacht, aber Israels Zustand war tot und es musste ein Toter auferstehen. Haben Sie auch, also mir geht es so, ich habe unzählige Fragen des Warum im Leben, haben Sie auch Fragen, die mit Warum beginnen? Ganz viele, warum ist das so? Warum muss das jetzt sein? Warum? Das kann doch jetzt ein großer Trost sein und eine Antwort für viele Situationen. Denn so manche Frage des Warum wird damit beantwortet. Durch Hindernisse und Schwierigkeiten will Gott sich in unserem Leben verherrlichen und auch im Leben anderer um uns herum. Durch Hindernisse und Schwierigkeiten will und kann Gott sich verherrlichen. An anderer Stelle heißt es ja, alles dient ihm. Er ist der allmächtige Gott. Das heißt, es dient ihm alles. Erst dann nach 2 Tagen wollte Jesus mit den Jüngern dann zurück nach Judäa und die Jünger wollten Jesus dann noch eindringlich warnen, du kannst doch jetzt nicht zurückgehen. Sie wollten dich dort eben noch steinigen. Und dann sagt Jesus in den Versen 9 und 10, Jesus erwiderte, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er sich nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Jesus wollte sie mit diesen Worten scheinbar beruhigen, denn noch war es Tag. Ich glaube, dass Jesus hier heilsgeschichtliche Dimensionen anspricht. Die Nacht, in der niemand wirken kann, war noch nicht angebrochen. Der angebrochene Heilstag, er musste noch ausgekauft werden. Und wenn jemand am Heilstag wandelt, stößt er sich auch nirgends an. Wer mit Jesus lebt, er lebt im Licht. Mit der Geburt Christi, da ist der Heilsmorgen für Israel angebrochen. Zwar wurde es dann wieder Nacht, aber wenn Jesus kommt, dann geht er für die Juden auf wie der Morgenstern. Und für uns als Leib Christi gilt, was Paulus sagt, Christus in uns und wir sind Kinder des Tages. Wir können nirgends gegenstoßen. Die Jünger mit Jesus unterwegs können sich auch nirgends stoßen. Es ist Tag, wörtlich, aber auch geistlich gesehen. Und zudem sagte Jesus ihnen dann in Vers 11, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Er gehe hin, um einen Toten oder um ihn aus den Toten aufzuerwecken. Das ist doch interessant, dass die Bibel sagt, eingeschlafen. Alle Bilder, die uns die Bibel über den Tod zeigt, sie reden vom Schlaf. Somit können wir eigentlich sagen, dass für unser Empfinden eines Tages die Auferstehung so sein wird, wie wenn wir am Morgen aufwachen. Wird es Ihnen, also mir schon, auch manchmal mulmig, wenn Sie an den Tod denken? Also in gewissen Situationen, wenn mir das so bewusst wird, dann schrecke ich so einen kurzen Moment auf. Aber ist das nicht ein herrlicher Trost, dass die Bibel einfach von Schlaf spricht? Wenn wir am Abend ins Bett gehen, dann gehen wir doch im Normalfall davon aus, dass wir am Morgen wieder aufstehen. Nur die Auferstehung gemäß der Bibel ist zu 100% sicher, im Gegensatz zu dem, dass wir am anderen Morgen wieder aufwachen. Aber unsere Wahrnehmung ist umgekehrt. bei uns, ja, wir hoffen natürlich und glauben, aber so in gewissen Situationen kommen wir ins Zweifeln. Aber wenn wir ins Bett gehen, haben wir den Plan für den anderen Morgen schon gemacht und wissen, wir wachen wieder auf. Also für die Bibel ist die Auferstehung zu 100% sicher, im Gegensatz zum Aufwachen am anderen Morgen. Diese Garantie haben wir nicht. Und das darf uns doch heute wieder fröhlich stimmen, dass für die Bibel, für das Wort Gottes, die Auferstehung so selbstverständlich ist, wie wenn wir uns schlafen legen und dann wieder aufstehen. Und dann in der Begebenheit, da hatte unser Herr diesen zielstrebigen Beschluss gefasst, den Lazarus aufzuerwecken. Das ist sehr interessant, denn diese Auferweckung des Lazarus war dann letzten Endes die ausschlaggebende Tat für den Hohen Rat, Jesus töten zu wollen. Und zunächst, da meinten die Jünger, Lazarus schlafe wirklich. Jesus aber sagte dann auch frei heraus in dieser Begebenheit, Lazarus ist gestorben. Ja, Jesus, er bekräftigt dann noch, dass dies gut sei so für sie, damit sie glauben lernen würden. Da sehen wir also auch den Grund, wir nennen es mal, für diesen Anschauungsunterricht des Herrn Jesus. Glauben lernen, darauf gehen wir später dann noch ein. Ja, dann in Vers 16 kommt es zum Tiefpunkt oder zu einem der Tiefpunkte. Thomas, der auch Zwilling genannt wird, er hört von dem, dass Lazarus tot ist, und dann war es für ihn klar, es war für ihn geschehen, lasst uns hingehen, damit wir alle sterben. Alles aus, vorbei, hoffnungslos. Und als Jesus dann dort ankam, wo diese große Trauer stattfand, 4 Tage war Lazarus schon tot, viele Juden sind gekommen, um Maria und Martha zu trösten. Dann sah Martha Jesus von Weitem. Sie geht hin und sagt zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, Lazarus wäre nicht gestorben. Sie zeigte aber auch sogleich ihren Glauben, indem sie bekundete, dass alles, was Jesus von Gott erbitten wird, wird er bekommen. Das hat sie geglaubt, sie war überzeugt, Gott wird ihm das geben. Und das mitten in diesen schwierigen Umständen. Ich weiß nicht, in welcher Situation Sie gerade stecken aktuell. In welchen Herausforderungen im Leben. Martha, sie war überzeugt von den offenen Ohren Gottes. Wie sagt es Psalm 34, 16? Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das dürfen wir im Glauben einfach annehmen. Gott, er hört sie, er hört mich und er weiß, was für uns in unserer Situation das Beste ist. Die Bibel sagt, dass Gottes Ohren auf das Flehen seiner Gerechten hört. Er ist denen nahe, die ihn in Wahrheit suchen und anrufen. Martha, sie war also überzeugt von den Schriften und dem, was darin geschrieben stand. Und Jesus bezeugte ihr daraufhin, dein Bruder wird auferstehen. Martha entgegnete wiederum, ich weiß, dass er auferstehen wird. In der Auferstehung am letzten Tag. Es war ihr somit bekannt, aus den Schriften natürlich, und das sind auch die prophetischen Tiefen, die im Wort Gottes drin sind, denn ich glaube, dass Jesus schon auch auf das abzielt, auf diese Auferstehung. Aber Jesus geht es auch darum hier, dass er darüber hinaus derjenige ist, der das wirkt und der das auch sofort tun kann. Und mit dem rechnete Martha vielleicht nicht. Und dann sagte Jesus eben deshalb in den Versen 25 und 26, in den Versen 25 und 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Damit bezeugt Jesus, ich bin wesenhaft die Auferstehung. Er zeigt damit auf, dass es nicht einfach nur um die Auferstehung am letzten Tag geht, sondern dass derjenige, der das alles wirkt, und durch den Gott das alles wirkt, persönlich vor ihr steht. Ein Wort genügt und Lazarus steht auf. Gott spricht und es geschieht. Für den menschlichen Verstand ist das unbegreiflich, aber für den Glauben ist es fassbar. Der Glauben, er durchbricht Schranken menschlicher Logik. Glauben reicht hinein in die göttliche Wirklichkeit und diese wird im praktischen Leben Wahrheit. Zudem sagt Jesus, er sei das Leben. Wunderbar zu sehen ist, Jesus fragt Martha nicht, hast du das verstanden? Nein, Jesus fragt Martha, glaubst du das? Haben Sie auch manchmal Mühe damit, dass Sie nicht alles verstehen in der Bibel? Ich verstehe so vieles nicht, aber Jesus, er verlangt nicht, dass wir alles verstehen, sondern dass wir glauben, genauso wie ein Kind. Neulich nachts, da hat unser Sohn Elia mich gerufen. Er hat geschrien, Papa, komm doch endlich her. Er war verzweifelt. Und ich bin dann nach unten geeilt, habe das Licht angemacht und gefragt, was hast du? Da hat er gesagt, in meinem Zimmer fliegt ein Vogel herum. Da habe ich gesagt, Elia, in deinem Zimmer ist doch kein Vogel. Er hat sein ganzes Bett abgesucht. Er hat die Decke aufgehoben, das Kissen geschüttelt. Er hat gesagt, in diesem Zimmer fliegt ein Vogel. Das Schöne zu sehen, Kinder, sie leben so in ihrer Welt und sie sind von diesen Tatsachen überzeugt. Und genau das will doch unser Herr von uns, einfach unseren kindlichen Glauben, dieses Überzeugtsein, dass es so ist. Und Jesus fragt sie, glaubst du das? Und er meint damit ein inneres Erfassen durch den neuen Denksinn. Und dies wiederum hat sie klar bezeugt mit Ja. Sie bezeugte Christus und den Sohn Gottes und somit auch den Erlöser Israels. Schön zu sehen ist auch, Jesus vertröstet sie nicht damit, Martha, er ist jetzt im Himmel. Nein, er sagt zu ihr, er wird auferstehen. Ich glaube, dass dies eine zentrale Bedeutung hat, dass Jesus in diesen irdischen Dimensionen, nenne ich das mal, bleibt, wenn er sagt, dass er auferstehen werde. Und dann, als Martha der Maria dann ausrichtete, dass der Herr sie ruft, ließ die Martha alles stehen, eilte raus und viele Juden, die zum Trösten dort waren, gingen ihr hinterher. Martha hatte womöglich von Jesus nach diesem Gespräch den Auftrag erhalten, die Maria zu holen. Und hier wollen wir nochmals kurz einhaken. Das klingt ja so selbstverständlich, jedoch beinhaltet das eine tiefer liegende Wahrheit, denn es geht nicht nur um das bloße Ja sagen zu etwas, sondern es geht darum, gehorsam zu leben. Ein Gehorsam, der sich nicht von Gefühlen treiben lässt, sondern den Willen des Herrn im Kleinen auszuführen sucht. Das ist wichtig. Und so ging Martha zu Maria. Und Maria, die hat ja immer noch auf den Ruf des Herrn gewartet. Und da sehen wir auch, wie Menschen von Gott gebraucht werden, auch wir unter uns gegenseitig. Und dann lesen wir in Vers 28, dass Martha das heimlich getan hat. So wissen wir doch auch aus dem Wort Gottes, dass Jesus stets die Wunder ohne Aufsehen zu erregen gewirkt hat. Er hat ja oftmals noch gesagt, jetzt in unseren Worten salopp gesagt, häng es nicht an die große Glocke. Die Juden, die Maria, die dann auf Martha gehört hat, gesehen haben und hinterher gingen, sie dachten, sie würden am Grab weinen. Sie würde am Grab weinen. Aber sie ging zu Jesus und sie ist Jesus, vor Jesus auf die Füße gefallen. Und auch sie hat bezeugt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, Lazarus wäre nicht gestorben. Als Jesus das dann sah, Maria und die mitgekommenen Juden, die alle so jammerten, da ergrimmte Jesus im Geist. Er fragte sie, wo sie ihn hingelegt haben. Und Jesus weinte mit, als sie ihm Lazarus zeigten, beziehungsweise wo er liegt. Ja, die Juden, sie sprachen zueinander, wie sehr lieb Jesus den Lazarus hatte. Und einige sagten aber spöttisch, den Blinden konnte er helfen, aber er konnte nicht schauen, dass Lazarus nicht stirbt. Das erinnert uns an eine Begebenheit. Zwei Seiten, und zwar die beiden, die mitgekreuzigt wurden. Der eine, der geglaubt hat, und der andere, der gespottet hat und gesagt, er soll sich selber helfen. Jesus, er weinte voller Mitleid. Der Vater wie der Sohn, sie sind von der tiefstgründigsten Barmherzigkeit erfüllt. Lukas 1,78. Mit der tiefstgründigsten Barmherzigkeit überhaupt. Gott, er ist der Vater des Mitleids. 2. Korinther 1, Vers 3. Und Jesus, er hat dann befohlen, den Stein vom Grab wegzuheben. Und Martha warnte, ja menschlich gesehen zu Recht, du kannst doch diesen Stein jetzt nicht wegnehmen, er stinkt schon. Er ist schon faul, er ist schon am Verwesen. Eigentlich nichts mehr zu machen, aber es sollte so sein. Gott und sein Sohn, sie müssen verherrlicht werden. Viele kommen zum Glauben durch diese Begebenheit. Und dann in Vers 40 heißt es, da sagt dann Jesus zu Martha auf ihren Einwand hin, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Das sagte Jesus zu ihr, zum einen als Ermahnung, zum anderen wohl auch als Ermutigung, glaube weiter, bleibe dran. Gibt es in ihrem Leben auch gewisse Lebensumstände, die vielleicht schon stinken, die verwesen schon, weil wir gar nicht mehr dran glauben, dass irgendeine Veränderung in diese Situation eintrifft? Jesus will sie heute ermutigen. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ja, und als sie dann den Stein weghoben, da betete Jesus und er rief den Lazarus heraus. Lazarus kam raus, Hände und Füße und Angesicht umwickelt mit Grabtüchern. Und da ist es ein Wunder im Wunder, dass der Lazarus trotz diesen Fesseln, sage ich mal, gehen kann. Jesus befreit von Gebundenheiten. Er befreit von der Sklaverei der Sünde. Bindet ihn los, befahl Jesus. Und viele Juden, die das sahen, sind zum Glauben gekommen. Das also, ganz grob, in eigenen Worten mehrheitlich, die Begebenheit der Auferweckung des Lazarus. Nachdem wir nun das Davorliegende angeschaut haben, das Naheliegende betrachtet haben, wollen wir jetzt im dritten und letzten Punkt das Tieferliegende gemeinsam anschauen. Zuerst müssen wir nochmals erwähnen, um was es Christus, es ist eine Ergänzung nochmals, in den Evangelien ging. Ergänzend zu den einleitenden Worten, eben mit dem jüdischen, mit dem Boden Israels, wo wir uns befinden. Und interessant ist diesbezüglich, wir hatten es ja davon, denjenigen, den du liebst, ist krank. Jesus nennt Lazarus seinen Freund, wir erinnern uns, dieses Lieben, das Wort Philein, ein freundschaftliches Vertrautsein miteinander. War es doch Abraham, der Ursprung Israels, der Freund Gottes genannt wurde? Jakobus 2, Vers 23. Zudem ging es um folgenden Sachverhalt, Johannes 3, Vers 5. Ein wichtiger Gedanke noch in Johannes 3, Vers 5. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das meint nicht ins Königreich eingehen. Israel hat die Verheißung des messianischen Königreiches, das Jesus Christus in Israel damals hätte aufrichten sollen, aufgrund der Ablehnung aber rausgeschoben wurde bis zur Wiederkunft. Wir sagten es bereits, der Heilsmorgen ist für Israel angebrochen, aber der Tag des Heils, er steht noch aus, bis dann, wenn Jesus kommt. Es geht also für die Juden um das Königreich. Wer darf rein? Wer darf nicht rein? Ich persönlich bin der Auffassung, ich glaube, dass die Bergpredigt quasi die Bedingungen sind dafür, wer in dieses Königreich kommt. In Bezug auf Israel sehen wir ja immer, dass es um Glauben, aber auch um Werke geht, wer in dieses Königreich kommt. Und wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass das Königreich Christi auf dieser Erde hier hergestellt wird. Zwar wird es geologische Veränderungen geben, aber es wird diese Erde sein, auf welcher unser Herr dann 1000 Jahre in und mit Israel regieren wird. Deshalb bleibt Jesus in der Begebenheit um Lazarus in den irdischen Sphären. Auch Lazarus, er hatte gar nichts vom Jenseits berichtet. Israel hat eine irdische Berufung. Paulus aber, er spricht von den himmlischen Örtern, dass wir mitversetzt sind in Bezug auf die Leibesgemeinde. Und damit wird dann endlich das der Fall sein, was Gott in 2. Mose ja schon wollte, das Königreich Israel zum Segen und Heilsbringer für alle anderen Nationen. Und somit glaube ich, ist die Auferweckung des Lazarus ein Anschauungsunterricht für das ganze Volk Israel in Bezug auf das kommende Königreich und damit in Bezug auf die Auferstehung der Totengebeine in Hesekiel Kapitel 37 und somit in Bezug auf die Auferstehung Israels. So sagte Jesus ja auch, es gehe darum, dass sie glauben lernen an ihn und sein Erlösungswerk und dass das alles so eintreffen würde, deshalb eben dieser Anschauungsunterricht. Israel soll so bei Jesus zu Füßen fallen, genau wie Maria und nicht wie diejenigen, welche spotteten und diejenigen, die meinten, sie gehe lediglich weinen. Diese Begebenheit ist eine Bestätigung für die Juden, dass diese Kapitel von Hesekiel 37, dass das tatsächlich und buchstäblich geschehen wird. Und meine Lieben, das ja am absoluten Tiefpunkt. Wie sagte es Thomas? Er ist schon tot. Wir gehen mit und sterben alle. Und meine Lieben, Hesekiel 37 berichtet von dürren, vertrockneten Leichen, ein Feld voller Leichen, andere Bibelübersetzungen sagen spindeldürr. Sehen wir da diese Parallele zwischen den beiden Begebenheiten, diese scheinbare Hoffnungslosigkeit, Israel geistlich tot. Als Jesus alle weinen sah, da weinte er mit herzlichem Mitleid mit. Wo weinte Jesus auch noch? Er weinte über das geistlich tote Jerusalem. Hesekiel hatte seine Schau im Übrigen ungefähr da, 586 nach der Zerstörung Jerusalems, 586 vor Christus, bei der Zerstörung Jerusalems und dann diese Verheißung. In dieser Realität von den staubtrockenen Leichen, diese Verheißung aus Hesekiel 37 in den Versen 5 und 6. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich persönlich sehe es so, dass dieses Kapitel wirklich auch buchstäblich in Erfüllung gehen wird. Und zwar bei der Wiederkunft Jesu, beziehungsweise vielleicht auch einige Tage danach. Übrigens, wir erinnern uns, dass ja auch bei anderen Großereignissen Juden aus den Gräbern herauskamen. Beispielsweise bei der Kreuzigung, da haben sich Gräber geöffnet und da sind Menschen auferstanden. Diese Auferstehung dann am Ende müsste dann innerhalb oder spätestens am letzten der dann noch ausstehenden 75 Tage dieses Zeitalters geschehen. Wie Martha bereits erwähnt hat, lag die Hoffnung des Lazarus nach den Schriften in der Auferstehung am letzten Tag. Und da berichtet ja Hesekiel eben 37. Und nochmals in anderen Worten, In Jesus hat Lazarus etwas ganz Außerordentliches erlebt. Er wurde als Zeichen für die kommende messianische Zeit auf dieser Erde vom Messias auferweckt. Also im Kleinen das, was Hesekiel im Großen berichtet. Und die Juden, sie kannten die Schriften, sie kannten auch Hesekiel 37. Interessant ist, was zeigt Hesekiel auf in den beiden Versen, die wir gelesen haben, 6b, 37, 6b, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Gott und sein Sohn verherrlichen sich durch dieses Geschehen und es ging darum, dass Juden zum Glauben kommen und in dieser Reichserwartung lebten. Und interessant ist ja, dass danach dann im messianischen Reich, wir müssen uns das vorstellen, Israel, diese spindeldürren Leichen, fast nicht mehr existent, die Nationen rundum, die bekommen das mit, die werden das erleben, wie Israel aufersteht, wie Gott das wiederherstellt und das werden die Nationen mitbekommen, sie werden nach Israel kommen und Jesus anbeten und zum Glauben kommen. Deshalb wollte Jesus noch 2 Tage warten, bis er dann zu Lazarus kam, damit er ihn auferwecken konnte. Wir nannten es mehrmals, denn es widerspiegelte nicht nur den damaligen Zustand Israels zur Zeit von Hesekiel, der dann diese Vision bekam, auch nicht nur den Zustand in den Zeiten der Evangelien, sondern eben auch der Zustand Israels, dieses geistlich Tod in der Zukunft vor der Wiederkunft Jesu. Und dann erst, wenn diese erfolgt, werden die gottesfürchtigen Juden werden zum Glauben kommen. Es sind Zeichen und Wunder, die den König und das bevorstehende Königreich bestätigen sollen. Und dann haben wir ja darüber gesprochen, dass Jesus den Tod mit dem Schlaf verglichen hat. Ja, mit dem messianischen Königreich bricht eben der Heilstag an. Sie werden erwachen, sie werden auferstehen. Und als die Jünger Jesus hindern wollten, hey, da wurdest du erst noch gesteinigt, da darfst du nicht zurückgehen, darin sehen wir, dass nichts und niemand Gottes Heilspläne aufhalten kann. Jesus würde sich auch nicht aufhalten lassen, wenn jemand sagen würde, du darfst nicht mehr in dieses Land wiederkommen, dort wurdest du gekreuzigt. Jesus wird sich aufmachen und zum zweiten Mal kommen und nichts kann seine Pläne verhindern. In Zukunft werden sich eben Nationen und der ungläubige Teil Israels gegen das gläubige Israel versammeln, gegen Gott und seinen Sohn kämpfen, aber selbst dann wird Gott seinen Plan fortführen. Wir wissen es aus Psalm 2, Gott erlacht und spottet über sie. Martha bezeugte, dass sie glaubt, dass ihr Bruder auferstehen wird. Eben dann zum Königreich und dass ihr Bruder dann im Königreich leben wird. Und dann noch ein Schlussgedanke. Daniel, er prophezeite auch schon von dieser Auferstehung in Daniel 12, Vers 2. Daniel prophezeite diese Auferstehung der gläubigen Juden. Und zwar sagt er, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und zwischen diesen Auferstehungen, die zum ewigen Leben und die zur ewigen Schmach und Schande, da sind meines Erachtens zwischendrin diese 1000 Jahre messianische Herrschaft. Die Gläubigen Israels, so nennt Hesekiel 37 übrigens das ganze Haus Israel, also damit meint er die Gläubigen, sie werden auferstehen. Und dann heißt es ja in Offenbarung 20,66, beziehungsweise nein, Offenbarung 20,6, glückselig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Der kommt nämlich ins Königreich und damit verbunden lebt dieser dann immerwährend. Darüber hinaus, glaube ich, werden auch einige Gläubige aus den Nationen dabei sein, die sich nicht im Zeitalter der Leibesgemeinde, die gläubig wurden, Proselyten, diejenigen, welche die Brotkrümel aßen, sie erinnern sich. Sie alle werden dann im Königreich leben. Und wir als Leib Christi, wir werden schon weit zuvor, oder also zuvor werden wir entrückt. Dann sind wir beim Herrn, und zwar immer, so sagt es 1. Thessalonicher 4. Und somit glaube ich nicht, dass wir irgendetwas mit dieser ersten Auferstehung hier zu tun haben. Als Jesus dann den Stein wegholen ließ, wollte Martha Einspruch erheben und sagen, hey, er stinkt schon. Aber Jesus ermutigte sie, glaube weiter, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Auch dann, wenn Israel durch die Trübsalzeit geht und sie vielleicht fast schon die Hoffnung aufgeben würden, sie sollen ausharren und glauben bis ans Ende. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Jesus, er kommt ja dann auch ziemlich bald wieder. Denn die Totenauferstehung ist eben ein Zeichen des kommenden Messias. Und er selbst ist die Auferstehung und das Leben. Das hat der Martha auch bezeugt. Und in ihm als Messias ist das kommende Königreich in Griffweite. Wenn er wiederkommt, steht das Königreich unmittelbar bevor. Und dann heißt es, da kam der Verstorbene heraus, die Füße und Hände in Grabtücher gewickelt und sein Gesicht mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus sagte zu ihnen, bindet ihn los, lasst ihn gehen. Da haben wir den Lazarus, der im Fleisch zurückkommt. Er ist also später dann noch einmal gestorben. In diesem Sinne repräsentiert Lazarus nicht buchstäblich den Erstling Christus, da Jesus ja mit dem Spezialleib auferstanden war, Johannes 20, 14. Aber in der Art und Weise angedeutet, ist eben Lazarus dafür eine Bestätigung. Dahingehend ist der auferstandene Herr Jesus von der anderen Seite her gesehen für Israel buchstäblich der Erstling in Bezug auf das in der Auferstehung auf der Erde leben. Ich glaube, dass die Gläubigen des Volkes Israel bei eben dieser ersten Auferstehung dann zum messianischen Reich einen gleichen oder ähnlichen Leib haben werden, wie der Herr Jesus nach der Auferstehung in der Zeit, als er auf der Erde noch war. Und dann würde aus meiner Sicht das zum Tragen kommen, und das ist die letzte Bibelstelle, Matthäus 22, 30. Was Matthäus 22, 30 beschreibt, nämlich, die einen im Königreich auf dieser Erde haben den Spezialleib, die Auferstandenen, die anderen sind noch im Fleisch. Und so sagt Matthäus, werden die in der Auferstehung nicht mehr heiraten und verheiraten. Die einen sind in der Auferstehung, die anderen sind noch im Fleisch. So glaube ich das zum jetzigen Zeitpunkt. Einfach so meine Sichtweise. Als Lazarus dann mit den Grabtüchern rauskam und Befreiung erlangte, so ähnlich wird es dann sein, wenn Israel bei der Wiederkunft, wie sagt es Hesekiel, das steinerne Herz ausgetauscht bekommt mit dem fleischernen Herz. Gott sagt, ich will ihnen ein fleischernes Herz geben und das steinerne wegnehmen. Sehen wir den langen Schatten der Totengebeine von damals, vielleicht so 586 vor Christus in der Vision Hesekiels, über Lazarus hinweg als Anschauungsunterricht für die damals lebenden Juden und natürlich auch für uns heute, ganz klar, über bis hin zur tatsächlichen Erfüllung in der Zukunft. Ein ganz langer Schatten, und das sind die langen Schatten der Totengebeine. Amen.